Gut, jetzt fangen wir mal an. Jetzt sind wir schon ein bisschen zu spät. Ich wollte heute nicht das Thema vom letzten Mal noch ganz fertig machen, sondern das wollte ich erst beim nächsten Mal machen, weil dachte, hiermit komme ich jetzt rum. Also es ist ein bisschen blöd, dass ich nicht geschafft habe, immer ein Thema eine Stunde. Ich hoffe, dass ich jetzt damit rumkomme. Natürlich ist es auch schon wieder ein bisschen später, aber ich will das abschließen. Heute das Thema. Das ist also heute geht es um Messungen longitudinaler Parameter und die Gliederung, die steht hier. Ich will erst nochmal sagen, was der longitudinale Phasenraum ist. Will ein bisschen was sagen, wie man bei Protonen was misst. Wie man, also bei einem LINAC, wie man was in einem Synchrotron misst. Und will dann nochmal eingehen, wie man Sachen misst bei Elektronen, Wandschlängen. Und ich hoffe, die Zeit reicht dann noch aus, auch ein bisschen wirklich moderne Sachen darstellen, die in den letzten 10 Jahren eigentlich erst so richtig entwickelt wurden. Okay. Na? Und warum geht das jetzt nicht? Eben ging's. Moment, jetzt was vor, kleinen Moment. So. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, was die Entsprechungen sind. Erstmal die Bandschlänge, wir gehen erstmal gerade hier hin, also wie lang ein Strahl fliegt in diese Richtung, wenn ich mir jetzt das Profil anschaue, sozusagen zeitlich gesehen, wie es an einem Punkt vorbeikommt, das entspricht natürlich der Strahlbreite. Der Energieunterschied, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, eigentlich die unterschiedlichen Impulse, die entspricht sowas wie der Divergenz im transversalen Fall. Dann habe ich noch sowas wie die Position, der Schwerpunkt longitudinal gesehen verglichen mit der Beschleunigungs-HF und dem entspricht sozusagen, dass das Teilchen richtig beschleunigt wird. Transversal würde das bedeuten, der Strahl läuft durch die Mitte vom Strahlrohr, beziehungsweise noch präziser ausgedrückt, die Achse, wo der Strahl langfliegen soll, die wird eigentlich bestimmt durch Quadrupole, weil nämlich der Quadrupol den Effekt hat, oder so ist er gemacht, dass auf der Strahlachse das Feld Null ist. Das soll ja nach außen immer ansteigen und das ist dann Null, also sozusagen das Zentrum kann man auch hier entsprechend definieren und dann hat man natürlich genauso eine longitudinale und eine transversale Emittanz. Das ist im Prinzip kein Unterschied, ob longitudinal oder transversal, aus Sicht eines Theoretikers würde er keinen Unterschied machen. Dieses Bild hier, das hatte ich Ihnen schon einmal gezeigt, nämlich wo wir Emittanzen diskutiert haben und das ist dasselbe Bild, das Einzige, wie sich das unterscheidet, die Buchstaben sind andere. Das war also eine Phasenraumverteilung, auf der X-Achse, wie gesagt, die Bandschlänge aufgetragen und auf der Y-Achse die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Strahlrichtung, beziehungsweise eben Impulse. Und auch da gibt es eine Verteilung. Dasselbe wie hier, also hier dargestellt, das ist jetzt eine Gauss-Verteilung, eine zweidimensionale, die hat auch die schöne Eigenschaft, dass die Projektionen in diese und diese Richtung auch Gauss-Funktionen sind. Theoretiker nehmen nicht ganz so gerne Gauss-Funktionen, zum Beispiel deshalb, weil eine Gauss-Funktion ja nie Null wird, hier am Rande. Die muss man dann abschneiden, das gibt so einen zusätzlichen Parameter. Oder auch, weil da Gleichungen für die Theoretiker relativ kompliziert werden mit dieser Verteilung, da gibt es dann andere. Aber im Prinzip kann man sich ganz genau so eine longitudinale Emittanz definieren, wie auch im transversalen Fall. Also das ist die Fläche, wo hier Teilchen sind. Genauso wie im transversalen Fall ist die normierte Emittanz im Idealfall erhalten. Das steht hier. Also da geht es letztlich bloß um die Transformation vom Center of Mass System oder vom bewegten System ins Laborsystem. Da kommt dieser Faktor rein. Und wenn ein Strahl sozusagen immer die gleiche Qualität hat, dann ist die normierte Emittanz konstant und die echte sozusagen, die man messen würde, die würde kleiner werden. Also Bandsche werden immer kürzer, wenn man sie beschleunigt. Okay. Man nimmt nicht immer den Impuls, da gibt es verschiedene Traditionen, gerade die Leute aus dem LINAC, die nehmen lieber die Energie oder die relative Energieabweichung statt Impuls. Das ist aber nicht besonders geschickt, weil dann die Formeln sozusagen nicht ihre Symmetrie verlieren für transversal und longitudinal. Okay, gut. Was ich hier jetzt diskutieren will, erstmal ein paar Geräte eben, wie man das macht mit Pickups und dann mit speziellen Geräten, die ich dann eben vorstellen werde. Upsala, pardon, das ist heute irgendwie so lahm. Kleinen Moment. So. Ich wollte Ihnen erstmal darstellen, das war der erste Punkt in der Gliederung, also die Bunch-Position verglichen mit der beschleunigenden HF oder Hochfrequenz. Das ist eine wirklich sehr wichtige Messung. Erstmal hier sozusagen ein paar Bilder aufgeladen, schematisch. Man hat eine Sinuswelle, eben die Hochfrequenz, mit der man den Strahl beschleunigt. Üblicherweise ist der Mittelwert von der Teilchenverteilung bei minus 30 Grad. Das kann man auch anders wählen, aber das ist sozusagen das Einfachste. Es gibt ja so Stabilitätskriterien und das ist hier immer schön erfüllt. Also Teilchen, die später ankommen, die sehen eine größere Hochfrequenz, weil sie wahrscheinlich langsamer sind. Und damit werden sie stärker beschleunigt und kommen dann wieder an die schnelleren, früher eintreffenden, kommen dann wieder ran. Teilchen, die sozusagen vorne dran sind, also das ist in die Richtung, die sehen ein schwächeres Feld, werden schwächer beschleunigt, sozusagen werden halt langsamer und kommen dann wieder zusammen. Das nennt man dann Stabilität. Das kann man auch alles ein bisschen anders machen, das muss nicht so sein, aber das ist der einfachste Fall. In einem Synchrotron benutzt man das auch meistens, bei den Linux nicht immer.
Aber das muss ja nicht unbedingt stabil sein. Da gibt es ja, wenn man das zu stark macht, also quasi zu stark beschleunigt, wenn die Teilchen später kommen, also dann beim nächsten Mal extrem zu früh kommen, die aber fast gar nicht, dann...
Genau.
Also man kann da dieses...
Genau.
Hattest du das mal gehabt? Du warst letztes Semester...
Ja, genau, diesen Fisch.
Genau. Genau, da kann man auch außerhalb liegen, ja. Genau, wenn man das übertreibt sozusagen, ja. Genau. Also das ist nicht automatisch stabil. Ja. Also das ist insbesondere wichtig bei einem Kreisbeschleuniger eigentlich. Ja. Dann, da wären die Synchrotron-Oszillationen zu groß, so könnte man das auch sagen.
Auch bei einem Drift-Beschleuniger, oder? Da ist doch auch ganz
wichtig. Das hatten wir letztes Jahr
bei...
Ja, ist so wichtig.
Es ist ja wahrscheinlich auch wichtig, aber ich glaube, es ist praktisch nicht relevant, weil ich glaube, so viel Leistung kann man kaum in so ein Ding reinpusten, in so eine Kavität, dass das auftritt. Also ich kenne jetzt keinen praktischen Fall, wo das mal ernstlich diskutiert wurde. Also akademisch schon, klar, ja, die Formeln geben das her und das muss man zeigen, oder?
Also letztes Semester hatten wir so eine Übungsaufgabe mit so einem Busproblem und das war genau das, wenn man zu spät dran ist, fährt der Bus schneller, aber dann oszilliert das praktisch, man ist einmal viel zu früh und wenn man dann viel zu früh ist, dann fährt er aber so langsam, dass man viel zu spät kommt, der fährt so schnell, dass man wieder viel, viel zu früh ist, also noch höher und dann oszilliert das immer höher.
Schaukelt sich das
dann praktisch. Dann schaukelt sich das auf, bis man dann irgendwann den Strahl verliert.
Ja?
So praktisch kann man das sehen.
Ja, okay.
Aber...
Gut, mag sein. Also gut, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, also weiß ich nicht genau. Ich glaube, wenn man sagt, dass die Teilchen hier sind, also sozusagen...
Ja, das ist auf jeden Fall stabil bei minus 30. Ne?
Genau. Also, und wenn sie auch nicht hier über das Maximum rausgehen, richtig, dann bleiben die das. Wenn die natürlich mal hier, das ist klar, ja, da würde das, desto früher, wenn das hier wäre, desto früher Teilchen wird dann...
Ja, irgendwann, ja.
Also, ja, da ist es nicht mehr stabil, gell, weil dann... Ja.
Aber bei diesem Punkt ist es halt genau stabil, da kann es halt auch nicht zum Aufschaukeln kommen.
Ja.
Also...
Genau. Gut, dann müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, wie die Amplitudenabhängigkeit davon ist. Gut, nur gerade hier dargestellt eben die Teilchenverteilung, die Bandlänge, die hat dann halt eine gewisse Länge und natürlich auch die Phasenraumverteilung ist eben irgendwie ja, dadurch bedingt und was man dann... Ein DC-Strahl, also. Genau. Ein DC-Strahl versteht man normalerweise einen, der überhaupt keine Bandstruktur hat, der also in der Phasenraumverteilung, wenn man so will, völlig gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, der hätte hier, wenn das hier jetzt, wir stehen ja keine Achsen dran, ja, wenn das hier minus 180 und das 180 Grad ist, dann ist der hier sozusagen völlig gleich verteilt, hat vielleicht die Teilchen noch eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Das heißt, das ist hier so ein Band. Da gibt es natürlich keine Stabilitätskriterien bezüglich der Hochfrequenzbeschleunigung, weil es ja sozusagen nicht hochfrequenzmäßig beschleunigt ist. Also es macht eher keinen Sinn. Ja. Diese DC-Strahlen, die kommen ja daher, wenn man elektrostatisch beschleunigt. Das macht man entweder aus der Ionenquelle raus, weil die Ionenquelle auf einer Hochspannung liegt, also diese typisch 100 Kilovolt, oder indem man letztlich so einen Bandgenerator hat, wie der vorne steht. Also das ist ein einfacher, ist ein Van der Graaff-Generator, so heißt der. Und dann gibt es aber auch noch so andere, die in der Mitte noch strippen, die heißen dann Tandem. Aber das sind elektrostatische Beschleuniger. Da gibt es gar keinen, in dem Sinne, longitudinalen Phasen. Da gibt es keine longitudinale Stabilität. Also zumindest nicht außerhalb. Während der Beschleunigung ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber da argumentiert man ein bisschen anders. Also da macht, sagen wir mal, diese longitudinale Phasenraum eigentlich keinen Sinn, sondern da würde man nur von Impulsunschärfe reden. Also sozusagen nur diese Achse hier. Das hat er ja dann auch. Genau. Diese Tandem und Van der Graaff, die haben ja den Vorteil, die sind auch Teilchen mit einer sehr kleinen unterschiedlichen Geschwindigkeit, also einer geringen Impulsunschärfe. Deshalb wurden die auch zeitweise sehr gerne benutzt. So für die Kernphysik zum Beispiel. Aber irgendwann ist die Energie genug, also mehr als, der höchste hat 16 Megavolt, nur mal damit man so ein Gefühl hat. Da wird jetzt noch die Ladung geändert, also, aber man kommt da nicht mehr als auf 100 MeV pro an Gesamtenergie. Oder so in dem Stil. Okay, also wollte Ihnen nur sagen, das hier, was man sich wirklich auch im Kontrollraum anschaut, ist, man schaut sich einen Tank an. Also die Hochfrequenz koppelt man aus einer Beschleunigungskavität aus und schaut sich da verglichen den Bunch an in einem Pickup in der Nähe und sagt dann, also meine Beschleunigung muss so sein, dass der Nulldurchgang verglichen mit dem eine gewisse Phasenverschiebung hat. Das ist wirklich eine sehr wichtige Einstellung. Okay, jetzt wollte ich Ihnen eigentlich noch zeigen, wir hatten ja mal so Pickups beim letzten Mal, den hatte ich gezeigt, ich kann ihn nochmal rumgehen lassen für die vielleicht nicht da waren. Das hier war ja so ein, ich habe damals erklärt, hier geht der Strahl durch, das ist einfach ein Ring, der hier ausgekoppelt wird, das Ganze ist gut mit 50 Ohm angepasst, also das Signallaufzeiten, dass hier nicht reflektiert wird. Und das wäre zum Beispiel so eine Messung, mit der man dieses Signal da erhält. Das muss nicht unbedingt so ein Ring sein, da kann man auch diese lageabhängigen Strahlpositionsmonitore machen, da hatte ich Ihnen beim letzten Mal die gezeigt, das waren vier Stück, sozusagen einer so, einer so, einer so und einer von unten. So, auch den kann ich schon mal rumgehen lassen. Das kann man beides machen. Okay, gut. Okay, also das erste richtige Thema ist die Messung der mittleren Energie, die aus so einem Ionenbeschleuniger rauskommt. Okay. Wie kann man bei nicht-relativistischen Strahlen die Energie messen? Also sehr einfach kann man das machen, indem man die Geschwindigkeit misst, letztlich. Macht also sowas, man macht hier so einen Ring, den da, hier vorne hin, und nach einer gewissen Drift einen zweiten und schaut sich genau die entsprechenden Signale an. Das ist hier gezeigt, also noch einmal, das war im Prinzip eben schon, ein Einzelschuss, das ist ein Bunch oder das Signal eines Bunches, das ist der erste hier und hier gibt es das Signal von dem zweiten und man misst zum Beispiel den Nulldurchgang dieser beiden Kurven, wie hier angedeutet. Diese Messung ist in der Tat so gemacht, wirklich auf dem Oszilloskop, die Signale von diesen beiden Pickups dargestellt und dann diese Zeit hier gemessen, da kommt eben ein gewisser Wert raus, also zum Beispiel 15 Nanosekunden. Jetzt muss ich noch wissen, wie viele Bunche habe ich denn dazwischen? Also umso größer ich den Abstand mache, umso genauer kann ich das messen. Aber ich muss Wissen reinstecken, wie viele Bunche habe ich denn dazwischen. Bei dieser Messung waren der Abstand hier offensichtlich so knapp 1,70 und da waren drei Bunche dazwischen. Okay, wenn ich das weiß, dann kann ich mit dieser Formel, das ist schließlich die Länge durch die Gesamtflugzeit jetzt eines Bunches, also deshalb, was ich wirklich ablese, ist aus dem Oszilloskop diese Zeit, die da, und jetzt muss ich noch reinstecken, so und so viel Bunche habe ich dazwischen, drei in dem Fall, die Beschleunigungsfrequenz muss ich noch reinstecken, das steht dann hier, das Inverse davon, und dann kann ich das ausrechnen, und was Sie hier sehen, ist eine Messgenauigkeit, sagen wir mal, im Bereich von 10 hoch minus 3, das will ich damit eigentlich sagen. Und das ist ein typischer Wert, der kann auch erreicht werden. Man muss das sehr gut aufbauen, also technisch ist das nicht ganz so einfach. Zum Beispiel muss die Kabellänge muss natürlich gleich lang sein, also die muss man dann auch abgleichen. Und natürlich auch, sagen wir mal, auf 100 Pikosekunden genau, was wenige Millimeter entspricht. Aber dann ist das auch eine absolute Messung, wenn ich dann auch hier den Abstand kenne von da nach da. Okay, gut. Kann das auch ein bisschen anders messen, nochmal ein bisschen was zur Genauigkeit. Im Prinzip, die Hauptfehler sind dahin, dass ich den Abstand der BPMs nicht kenne oder die Genauigkeit, mit denen ich ihn kenne. Wenn ich 2 Meter habe, 1 Millimeter kann man da erreichen. Sagen wir mal, 1/10 Millimeter ist dann schon schwieriger, 1/100 wäre eigentlich hoffnungslos. Also das geht ein und letztlich, wie genau kann man eine Zeit messen auf einem Oszilloskop, wie weit kann man das ablesen, wenn man das nur so macht, wie dargestellt, würde man vielleicht sagen, man kann das auf 100 Pikosekunden genau ablesen, so ein Nulldurchgang. Okay. Wenn man dann sagt, die Genauigkeit der Abstände ist 1 Millimeter, die man so kennt, und man hat so ein paar Meter Abstand typischerweise, dann kommt man auf so eine Tabelle, das sind natürlich jetzt die Beschleuniger der GSI, das ist ein AFQ, der beschleunigt bis 120 kV pro Nukleon. Das sind 1,6% Lichtgeschwindigkeit. Und dann gibt es noch ein paar andere Kavitäten hinten dran. Die Gesamtzeit für einen Abstand, sagen wir mal jetzt von 3 Metern, das ist so ein guter Mittelwert, ist dann hier angegeben. Die variiert natürlich genauso wie die Geschwindigkeit. Okay, der Bunch wird auch immer länger am Ende, also weil er schneller wird. Man hat natürlich entsprechend bei dieser Länge weniger Bunche dazwischen. Das ist hier. Die Genauigkeit, die man wirklich erreicht, ist etwa hier angegeben. Was Sie sehen, das liegt alles so im Bereich von etwa 1 Promille. Okay, das macht auch deshalb schon Sinn, weil wenn man fragt, wie genau will ich denn überhaupt messen, dann wird man sagen, naja, die mittlere Energie, die will man vielleicht so genau wissen, wie auch die unterschiedlichen relativen Geschwindigkeiten. Die liegen auch so im 10 hoch minus 3 Bereich. Also das passt, es macht keinen Sinn, die mittlere Energie auf viel mehr Stellen zu messen als die Geschwindigkeitsunterschiede der einzelnen Teilchen. Manchmal braucht man das vielleicht, aber üblicherweise kann man mit so einer Information gar nichts anfangen. Und was Sie da sehen, dass das bei so einem Beschleuniger einige Meter Abstand vom BPM sozusagen so in die richtige Größenordnung kommt. Okay, gut. Warum sind diese Messungen so wichtig? Das hier ist wirklich mal eine Messung aufgetragen, wo man an den Beschleuniger gedreht hat. In diesem Fall ist das auch wieder der GSI-Beschleuniger, der bis 1,4 MeV pro Nukleon beschleunigt. Das sind 5,5% Lichtgeschwindigkeit. Das ist so eine IH-Struktur, also das, was ist zwar schon über 10 Jahre alt, aber das, was hier im Hause eigentlich auch viel entwickelt wird, Uli Ratzinger, Holger Pottlech und Co. Was man da sieht, das ist ziemlich empfindlich. Ich kann zum Beispiel die Amplitude drehen. Also ich speise einfach ein bisschen mehr Leistung ein und dann habe ich ein höheres Feld und kann dann die Flugzeit ausrechnen oder messen. Und das sieht man hier. Was man sieht, wenn man die nur wenig ändert, also von hier nach hier sind 10%. Also das ist jetzt nicht unbedingt viel. Aber Sie sehen, wie spitz das ist. Also man muss für diese Kavitäten die richtige Tankspannung sozusagen auf wenige Prozent auch einstellen. Sonst kommt der Strahl mit einer anderen Energie raus, und zwar signifikant. Hier hat man ja Fehlerbalken, also wenn ich den jetzt 5% falsch einstellen würde, würde ich hier rauskommen. Das wäre, was weiß ich, 1,39. Wenn ich hinten dran noch einen Beschleuniger habe, dann ist das schon außerhalb von der Akzeptanz. Das kann der ja gar nicht mehr beschleunigen. Also ich muss schon treffen bei so Linearkavitäten. Sonst passen die nicht in die Abfolge von den Driftröhren oder die damit gedachte Strahldynamik. Okay, habe natürlich noch mehr Parameter, ich kann auch die Phase drehen, also verglichen Tank 1 verglichen mit Tank 2. Und auch hier, was man sieht, wenn man die Phase dreht, 10 Grad, das ist jetzt auch nicht unbedingt so schrecklich viel, da verschiebt sich dann die Kurve. Also ich muss schon beides drehen. Was man hier an dieser Kurve sieht, dass wenn ich die Phase signifikant falsch einstelle, 20 Grad, dann kommt also sozusagen was völlig Falsches raus. Da versagt dann die Strahldynamik, da ist der praktisch nicht mehr stabil, dann kommt er nicht mehr, die nächsten Teile nicht immer bei 30 Grad an oder so, wie ich es gewählt habe, sondern irgendwo anders und damit verliert man auch sehr schnell den Strahl, wenn der die falsche Energie hat. Okay, also wirklich eine sehr wichtige Messung. Bei GSI ändern wir ja häufig die Ionensorte, dann muss man das ausgleichen, wenn ein anderes Ladungs-zu-Masse-Verhältnis hat, muss man mehr Leistung auf den Tank geben, damit das dieselbe Geschwindigkeit ist, ja schwerer, muss mehr Feld anbieten, um dieselbe Geschwindigkeit zu erreichen. Das heißt, das wird wirklich sehr, sehr häufig eingesetzt. Bei Elektronen-Linux macht das überhaupt keinen Sinn, hier messe ich Geschwindigkeiten und wenn die Teilchen mal relativistisch sind, dann kann ich sie beschleunigen, wie ich will, sie werden nicht mehr schneller, also das macht überhaupt keinen Sinn. Also von daher braucht man das da nicht. Okay. Gut, will noch ein bisschen kurz kommentieren, wie man longitudinale Emittanzen bestimmen könnte oder das zuweilen auch macht. Und zwar erst mal bei einem LINAC und dann beim Synchrotron, weil da liegen die Verhältnisse ein bisschen anders und da kann man auch gleich was ganz anderes machen. Okay, wir hatten, als wir Emittanzen diskutiert hatten, hatten wir mal gesagt, wenn man Emittanz messen will, dann misst man eigentlich Profile. Jetzt kann ich das Profil ändern mit einem Quadrupol. Also ich mache einfach einen kleinen Strahlfleck, dann messe erst einen breiten, dann mache ich einen schmalen, dann mache ich vielleicht wieder einen breiten und rechne mir dann aus von meiner Strahloptik, von meinem Quadrupol zu meiner Messstation, wie die ist und kann damit sozusagen die Emittanz bestimmen, also mit einem Gleichungssystem, in dem ich die Abbildung kenne. Was ist denn das Analogon zu einem Quadrupol? Longitudinal gesehen. Das ist auch eine Kavität, man nennt den Buncher. Das ist nichts weiter als eine ganz normale Kavität, wie jeder andere auch, oder im Prinzip. Sie hat sozusagen nur ein Gap oder wenige Gaps. Und jetzt mache ich aber nicht Beschleunigung bei dem Sinus hier oben, bei minus 30 Grad vom Maximum, sondern bei dem Nulldurchgang. Jetzt wird das mittlere Teilchen, das ideale Teilchen, das wird überhaupt nicht beschleunigt. Und Teilchen, die zu früh ankommen, die werden entweder fokussiert, das heißt, die werden weniger stark beschleunigt als die hinten, als die Nachkommenden, oder man kann das auch zum Defokussieren benutzen, dann ist gerade die Phase um 180 Grad gedreht. Also da macht man die Schnelleren noch schneller und die Langsameren noch langsamer. Das will man auch manchmal haben. Also man macht einen langen Bunch oder man macht einen kurzen Bunch. Also das wird auch für den Experimentator benutzt. Und im Prinzip kann man das auch hier machen. Man hat einfach ein longitudinal fokussierendes Gerät, eben hier einen Buncher, und misst dann hier das Signal, die Bunchform. Und hier eben dargestellt, fokussiert ist der Bunch halt kurz und defokussiert ist er entsprechend länger und kann das dann hiermit zurückrechnen, indem man die lineare Optik entsprechend kennt. Okay, was man da wieder macht, wie im transversalen Fall, das ist überhaupt nichts anderes. Das Einzige, was sich jetzt hier geändert hat, ist, dass ich andere Indizes auf die Folie geschrieben habe, nämlich die longitudinalen Phasenraum bezeichne ich üblicherweise mit den Elementen 5 und 6, also Bunchlänge und Impulsunterschiede relativ. Okay, und das ist hier sozusagen unterschiedliche Fokussierung, unterschiedliches Bunching und das hier ist wieder einfach die Matrizen miteinander multipliziert. Okay, also wirklich nichts weiter Besonderes. Hab hier nochmal das sozusagen gerade hingeschrieben, hätte ich vielleicht auch davor zeigen können. Das ist das Koordinatensystem, was ich benutze, das hatte ich damals eingeführt. Horizontal, vertikal, longitudinal, jeweils zwei. Ein Teilchen transformiere ich sozusagen mit Hilfe der Transfermatrix von einem Startort S0 nach einem Endort S1. Und entsprechend kann ich auch die Strahlenvelopen transformieren und wenn die jetzt entkoppelt sind, also keine Kopplung zwischen longitudinal und transversal oder zwischen den beiden Transversalen, dann ist hier eine ganze Menge Null, nämlich diese alle. Wenn ich schon einen Dipol drin habe, dann ist schon mal eine Komponente ungleich Null oder zwei sogar, also die hier, die da und diesen beiden. Aber wir nehmen mal an, das ist nicht der Fall, also es geht immer schön geradeaus. Dann kann ich auch sozusagen immer nur rechnen mit so einer Submatrix, mit einer 2x2-Matrix. Macht die Sache natürlich auf dem Papier einfacher, in Computercode ist das eigentlich keine Herausforderung. Die rechnen sowieso mit 6x6-Matrizen. Okay, gut. Das ist so ein Beispiel von sowas und das ist nicht mit so einem Pickup gemacht, da komme ich später dazu, warum nicht. Aber im Prinzip ist das hier genau sowas gemacht. Auf der Y-Achse ist dargestellt die Bandbreite. Da sieht man auch mal, wie lang das so ist, also so ein paar hundert Pikosekunden. Kann man sich vielleicht mal merken, so bei 10 MeV-Nukleon, typischer Wert. Als Funktion der eingespeisten Leistung oder der gespeicherten Leistung in einen solchen Buncher. Und das hier ist jetzt auch dann eine schöne Parabel. Man sollte aber nicht meinen, noch mehr als im transversalen Fall, dass das im longitudinalen Sinn das nicht wunderschöne Gauss-Funktionen. Das sieht man ja hier in diesem Beispiel. Häufig führt die Strahldynamik dazu, dass die ziemlich anders aussehen, ziemlich nicht gaussartig sind. Damit wird auch das Verfahren ein bisschen sinnlos, weil das nimmt gewisse Verteilungen an. Und dass sich die nicht ändert, also ist ein bisschen dubios. Okay. Aber das ist so eine Messung, wie das da aussieht. Okay. Halt hier, das war noch relativ weit weg von so einem Buncher, 30 Meter. Okay. Was man im Prinzip auch machen könnte, wird aber praktisch nie gemacht. Dasselbe, wie wir das auch bei der Emittanzmessung gesagt haben. Man kann natürlich auch das Profil, in diesem Fall das Longitudinale, an drei verschiedenen Stellen messen, wie hier dargestellt. Das heißt, hier vorne macht man den Bunch irgendwie kurz, dann ist er hier fokussiert und da läuft er wieder auseinander. Entsprechend sieht das im Phasenraum aus, die Ellipse, die schert ja so. Ja. Die Formeln wären wieder genau dieselben wie auch im transversalen Fall. Okay, gut. Im Synchrotron, achso, noch die Annahmen hier. Erstmal muss man annehmen, dass die Verteilung, die Teilchenverteilung hinreichend gutmütig ist, also irgendwie gaussförmig oder sowas, das ist keineswegs immer der Fall. Und man muss auch noch annehmen, dass man mit so einem Pickup auch wirklich die Teilchenverteilung, die Bandbreite misst. Und ich sage nachher, warum das nicht der Fall ist. Beim LINAC, bei typischen Zahlen. Okay. Gut, wir gehen aber vorher noch zu dem Synchrotron. Jetzt muss man wissen, so ein typischer Beschleuniger für Ionen oder für Protonen, der beschleunigt so ein paar hundert Megahertz Frequenz. Die Bunche sind damit nicht besonders lang, das kann man mal ausrechnen, aber die sind so Zentimeter lang oder ein paar 10 Zentimeter, manchmal auch noch kürzer, manchmal nur ein paar Millimeter lang. Das heißt, die sind schon keineswegs kürzer als hier so ein Ring, ne? Also eher, oder sie sind nicht viel länger als so ein Ring, also eher kürzer. In einem Synchrotron ist das was anderes. Im Synchrotron, da beschleunigt man häufig mit relativ niedrigen Frequenzen, Megahertz, 10 Megahertz, so typischerweise. Das heißt, die Teilchen, die Bunche sind entsprechend länger, die sind Meter lang. Damit kann man schon mal gut messen mit einem Pickup. Also da ist die Bedingung, dass der Bunch länger ist, als der Pickup eigentlich üblicherweise erfüllt, also für Protonen und Ionen, darauf bezieht sich das jetzt. Und noch was, die Beschleunigungsspannung, die ist relativ niedrig in so einem Synchrotron, üblicherweise nämlich ein paar 10 Kilovolt, während das in einem LINAC Megavolt sind, also Faktor 100 mal locker vom Hocker mehr. Bei einem LINAC, der soll ja nicht so lange das Gebäude ausfüllen, deshalb muss man da ordentlich sozusagen Feldenergie reinstecken zum Beschleunigen. Ein Synchrotron, das ist erstmal so groß, weil man die Teilchen ja immer wieder zurückführen muss. Aber wie lange man braucht, um so ein Synchrotron zu beschleunigen, das ist eigentlich dadurch gegeben, wie lange man braucht, um die Magnete entsprechend, also das Magnetfeld entsprechend hochzufahren in den Dipolmagneten. Das heißt, aus Sicht der HF könnte man viel schneller beschleunigen in so einem Synchrotron, aber die Magnete brauchen halt so lang. Genau, also üblicherweise braucht man so eine Sekunde, um so zu beschleunigen bei den üblichen Synchrotrons, das ist wie bei der GSI oder wie beim CERN. Und die beschleunigen, die machen ihr Magnetfeld etwa einen Faktor 10 höher. Oder ihren Strom. Also, aus welcher Sicht man das jetzt immer betrachtet. Das heißt, um den Strom zu verzehnfachen, brauchen wir etwa eine Sekunde. Also für eine HF ist das lang, ne? Also die Leistung von der HF, die ist wirklich minimal, also sehr klein. Es gibt eben auch noch schnellere Beschleuniger, die heißen dann Rapid Cycling Synchrotrons. Und die beschleunigen innerhalb von 5 Millisekunden. Die laufen aber genau netzsynchron, ne? Also die nehmen nur dann Leistung aus, wenn das Elektrizitätswerk auch welche liefert. Also in einem Sinus. Die sind also fix an die 50 Hertz. Gekoppelt und die brauchen viel größere Strahlrohre. Also da wird der Strahl ziemlich durch die Gegend geschüttelt, sozusagen. Das geht nicht so präzise. Das heißt, man kann es umgekehrt drehen, warum macht man es überhaupt so langsam? Weil man den Strahl nicht verlieren will. Weil man den auch die Emittanz nicht vergrößern will. Also weil man den zum Beispiel im nächsten Synchrotron noch weiter beschleunigen will und im Endeffekt wie beim CERN in einen Collider reinmachen will und dann ganz minimalen Fokusteilchen aufeinander stoßen will, dann muss man sehen, dass die Emittanz sich nicht vergrößert, also die Strahlqualität immer gleich bleibt. Während wenn ich jetzt zum Beispiel nur so einen Beschleuniger habe, wo ich nach einer kurzen Drift aus dem Synchrotron auf ein Target will, um zum Beispiel medizinische Isotope zu erzeugen, dann kann die Strahlqualität ziemlich schlecht sein, da muss also so ein großes Rohr machen, aber wenn das nur kurz ist, ist das akzeptabel. Dafür kriege ich mehr Teilchen. Ja? Statt einmal die Sekunde kriege ich ja 50 mal die Sekunde. Schon was anderes. Gut, aber die, wie gesagt, typische Sekunde braucht das hier zum Beschleunigen. HF und Magnete müssen ja in Phase bleiben, also daher kommt der Name. Müssen synchron bleiben. Das heißt, die Spannung ist relativ niedrig, ein paar 10 Kilovolt. Und wenn die Spannung niedrig ist, dann ist auch die Synchrotronfrequenz niedrig. Also das ist die Teilchen, wie lange die brauchen, sozusagen das schnellere Teilchen, was vielleicht mal an der Bandspitze war, was dann eben durch diese Stabilität weniger beschleunigt wird, das läuft dann irgendwann zurück, irgendwann ist es mal ganz hinten, ist es sozusagen das Langsamste geworden und irgendwann dann wieder das Schnellste und diese Bewegung heißt Synchrotron-Oszillation. Und die liegt in so einem Synchrotron typischerweise im Bereich von Kilohertz. Also sagen wir mal 1000 Umläufe. Warum erzähle ich das überhaupt? Also Sie wundern sich vielleicht, was da überhaupt drauf ist. Was man machen kann, man kann den Bunch sozusagen Turn by Turn beobachten, Umlauf für Umlauf, wie sich die Form ändert oder vielleicht auch nicht ändert. Und dann kann man sehr schön mit Mathematik ausrechnen, wie die Emittanz ist, wie die Phasenraumverteilung ist. Und das nennt man tomografische Rekonstruktion. Das ist erst einmal von dem Namen nach ein mathematischer Algorithmus. Und der wird natürlich viel angewendet, wie Sie alle wissen, nämlich bei Röntgenuntersuchungen. Also wie kann man medizinisch zweidimensionale Bilder hinkriegen? Ein Röntgentomogramm funktioniert ja so, man hat eine Röntgenröhre, man schickt einen kollimierten Röntgenstrahl durch das Objekt, was man untersucht, hier den Kopf. Und dann dreht man das so ein bisschen und dann guckt man sich das Objekt im Kopf ein bisschen von der anderen Seite an und dann dreht man es wieder so ein Stückchen und so weiter. Das heißt, man hat eine ganze Menge zweidimensionale Projektionen, nämlich mal sozusagen von hier nach hier und dann später mal von da nach hier hinten hin. Und rechnen dann, und das kann ich Ihnen jetzt überhaupt nicht erklären, bin ich gar nicht für präpariert, aber letztlich recht kann man sich, wenn man davon viele hat, sich die zweidimensionale Verteilung anschauen und was der Arzt dann sieht, ist halt zum Beispiel Dichteverteilung, wie wenn er von oben in den Kopf reingucken würde. Man kann dann da Veränderungen sehen, Gehirntumor zum Beispiel. Okay, und sowas, das hier ist, wie man das so im Prinzip macht von der Mathematik. Also man schaut sich ein Objekt, man schaut sich Projektionen an. Das ist die Originalprojektionen und berechnet dann sozusagen zurück, iterativ, was man da erwartet, indem man das ja einfach hier hin projiziert. Das ist dann noch nicht das Richtige, dann muss man die wieder zurückprojizieren, kriegt man eine Veränderung und das muss man iterativ machen und irgendwann kommt man dann zu einer mehr oder minder richtigen Lösung. Ein iteratives Verfahren, da treten auch Defekte auf und so weiter. Okay, Wie sieht das Ganze bei einem Synchrotron aus? Wie gesagt, die Synchrotronfrequenz ist langsam, das heißt, die Bunchform pro Umlauf ändert sich eigentlich kaum. Sie ändert sich ein bisschen, aber eben nicht viel, sondern es braucht, sagen wir mal, 1000 Umläufe, bis sie sich geändert hat. Also das ist wie bei dem Kopf, also muss man, eben, man dreht sich nur ein bisschen, man schaut sich das immer von ein bisschen von der anderen Seite aus an. Und das ist ein bisschen zufällig, wenn man so will, das ist nämlich das Verhältnis zwischen Synchrotronfrequenz und Umlauffrequenz. Aber das ist eben so gewählt, wir hatten es ja eben davon, wie man halt beschleunigt. Okay, und was man dann sieht, sind so verschiedene Bunchformen, wie hier dargestellt. Das ist sozusagen beim ersten Umlauf und dann hier bei weiteren Umläufen. Und dann kann man das über diese mathematischen Algorithmus, eben die Tomographie, umrechnen in eine zweidimensionale Verteilung, die hier natürlich ziemlich langweilig aussieht. Und dann kann man entweder eben die Bunchform zu einer Zeit, das wäre dann eine von diesen Kurven, und dann die entsprechende Winkelverteilung oder Geschwindigkeitsverteilung darstellen. Wenn man immer solche Strahlen hätte, würde man das nicht machen. Hier zum Beispiel ist bei demselben Algorithmus, beim selben Beschleuniger ein bisschen was anderes dargestellt. Da möchte man nämlich kurze Bunche bilden, um dann sozusagen einen kurzen Bunch auf das Target zu schießen. Und das nennt man Bunchrotation. Und man komprimiert im Phasenraum eigentlich die Teilchenverteilung. Und jetzt, das sieht man hier, also man möchte eigentlich so einen kurzen Bunch haben. Hier so einen. Womit man bezahlt, ist eine breite Winkelverteilung. Das ist auch nicht so schön linear, das kann man nicht einfach nur so schön zusammenschieben, sondern das macht man mit einer Sinuswelle. Eine Sinus ist zwar stückchensweise hinreichend linear, aber wenn das ein bisschen größer wird, dann merkt man eben doch, dass er abkippt oder dass er eben nicht mehr linear ist. Und das führt zu diesen Schwänzen hier. Also das sind sozusagen nicht lineare Abbildungen, weil der Sinus nicht linear ist. Okay. Falls man das dann zur falschen Zeit rausrollt, der rotiert dann weiter und dann wird der Bunch auch wieder breit. Also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, mit solchen Verfahren kann man sehr schön den longitudinalen Phasenraum messen. Okay. Gut. Ist man doch ein bisschen spät, deshalb will ich das die nächsten beiden Folien gerade mal überspringen, wenn ich das gerade mal machen darf. Weil möchte ein bisschen was anderes noch diskutieren. Wir sind jetzt wieder bei der Bunchlängenmessung. Und ich hatte vorhin gesagt, dass das zwar alles schön ist, was wir ja gesagt haben mit Emittanzmessungen, verschiedenen Driften und so weiter, ja, da das aber eigentlich so gar nicht gemacht wird. Weil nämlich Folgendes passiert, wenn wir Teilchen haben, die nicht relativistisch sind, also 10% Lichtgeschwindigkeit, was passiert denn dann? Dann haben wir zum Beispiel eine Punktladung und wir haben ein elektrisches Feld. Eigentlich messen wir mit so einem BPM das elektrische Feld. Wir messen nicht die Teilchenverteilung, sondern einen Effekt der Teilchenverteilung. Aber wie gut repräsentiert denn das die Teilchenverteilung? Wenn sich jetzt so ein Teilchen durch ein Rohr bewegt, deutlich langsamer als die Lichtgeschwindigkeit, kann sich das Feld, das elektrische Feld oder das elektromagnetische Feld, ja durchaus schneller bewegen. Wenn es im freien Raum wäre, wäre es die Lichtgeschwindigkeit, mit der sich das bewegt, also per Definition sozusagen. Das ist ein bisschen modifiziert in einem Hohleiter, aber es ist zumindest mal etwa von der Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel eine Teilchenverteilung hätte und schaut sich dann den Bandstrom an, den man genau damit misst, dann ist der sehr viel breiter. Ich habe hier Feldlinien, die sozusagen hier laufen, die laufen aber auch nach hinten weg. Das heißt, was ich messe an elektrischer Feldverteilung, an Strom, an Bandstrom, ist das hier. Und das ist etwa gegeben durch die Breite hier, oder die Breite der Kurve, dieses Sigma, durch den Rohrradius, also die Entfernung, dividiert durch den Lorentzfaktor. Also bei 10% Lichtgeschwindigkeit ist der Lorentzfaktor praktisch 1. Und dann würde man gerade eine Punktladung, die sozusagen den Rohrdurchmesser. Okay, das ist auch mal hier für einen Bunch auch ausgerechnet. Das hier war die ursprüngliche Teilchenverteilung, das rote. Und für typische Parameter, also einem Strahlrohrdurchmesser und einem Radius von 2 cm und so viel, wenn ich jetzt einen Bunch habe, der ist 2 cm lang, dann ist mein transversales Feld viel breiter als meine Teilchenverteilung. Und das ist sicherlich nicht sinnvoll, hiervon direkt hier drauf schließen zu wollen. Das ist nicht nur auf dem Papier so und kann man nicht nur ausrechnen, sondern das kann man auch messen. Gut, jetzt würde man nicht erwarten, dass das was anderes ist. Hier dargestellt, hier oben ein Signal von so einem Pickup und hier unten eine wirklich zur selben Zeit gemessene Teilchenverteilung mit einem Zähler. Also jetzt ist die auch nicht besonders gaussförmig, also wenn ich auch noch darüber was lernen will, dann sicherlich nicht mehr aus diesem breiten Signal. Da ist die Information über diese Details, also dass die eine Flanke steiler ist als die andere, ist sicherlich völlig verloren gegangen. Okay, gut. Man kann das auch noch mal ein bisschen hinschreiben oder will ich Ihnen noch mal als Bild zeigen. Letztlich macht man nichts weiter als eine Lorentz-Transformation. Generell müssen wir ein bisschen aufpassen bei der Lorentz-Transformation. Man transformiert nicht nur das elektrische Feld, sondern man transformiert auch die Zeit. Also auch man muss auch die Zeit retardieren, um mich mal vornehmer auszudrücken. Das war den Leuten auch schon vor Einstein bekannt. Und das hier ist so eine Feldverteilung, jetzt allerdings in freiem Raum. Und das ist nichts weiter als ein Lorentz-Boost von einem elektrischen Feld mit der richtigen Zeit-Transformation. Also das ist das, was Sie aus dem Lorentz-Boost auch rauskriegen. Nur hier halt sozusagen in einer einfachen Formel hingeschrieben. Und was Sie hier sehen, das ist das elektrische Feld einer Teilchenverteilung in Abstand von 3 cm. Einmal das Longitudinale, das Transversale, das ist hier. Also wenn man 10% Lichtgeschwindigkeit hat, dann wird diese Ladung sozusagen breit, also hier über eine Nanosekunde breit, das ist ja wie gesagt eine Punktladung. Wenn man hochgeht mit der Geschwindigkeit 90%, dann wird es schon entsprechend schmaler. Wenn man jetzt natürlich noch höher gehen würde, also auf fast Lichtgeschwindigkeit, dann ist erstmal die Geschwindigkeit nicht mehr der Parameter, sondern dann nimmt man das Gamma, das wird dann natürlich immer spitzer. Also letztlich das Feld wird immer transversaler, ein bisschen platt ausgedrückt. Okay. Bei dem longitudinalen Feld, das ist hier dargestellt, das ist die Formel, sieht das im Prinzip genauso aus. Man kriegt eben ein solches linear, ein solches Feldverlauf, wenn die Ladung hier vorbeifliegt. Und die hängt natürlich entsprechend genauso von der Geschwindigkeit ab. Okay. Gut. Also, einfache Feldmessung damit sagt einem nichts über die Bandschlänge. Für Bunche, die kurz sind gegen die Länge von so einem Pickup oder oder was noch reingeht, ist die Größe des Strahlrohres. Okay, was kann man denn noch machen? Man kann natürlich destruktiv messen, indem man dem Strahl einfach was in den Weg hält und da elektrisch guckt, wann kommen denn die Ladungen an. Und das nennt man Breitband 50 Ohm Faraday Cup oder koaxialer Faraday Cup. Das ist folgendes, man muss jetzt kleine Abstände machen, hier kommt der Strahl von hier aus an, hier wird ihm was in den Weg gelegt, das ist erstmal nur ein kleines Loch und dann fliegen die Teilchen hier weiter, fliegen auf einen Stempel und die entsprechende Ladung, die wird hier abgeführt in einen entsprechenden Verstärker. Jetzt muss man dafür sorgen, dass die Teilchen das elektrische Feld, dass man jetzt will man ja Teilchen messen und nicht das elektrische Feld, das kommt ja vorher an. Was muss ich machen? Ich muss diesem Stempel eine Äquipotentialfläche in den Weg stellen, nämlich ein Gitter, was auf Erde ist. Dann gehen die Feldlinien, die hier vorlaufen, die gehen hier auf das Gitter und kommen nicht hier hinten auf den Stempel an. Das muss doch hinreichend kurz sein. Erst wenn die Teilchen hier durchfliegen, die felderzeugenden Teilchen, wird ein elektrisches Feld letztlich hier induziert auf diesen Stempel. Gut, das ist also eine Lösung. Jetzt muss man auch dafür sorgen, dass das elektrische Signal auch schön transferiert wird zu meinem Detektor. Das hier ist aufgebaut wie ein Koaxialkabel und für ein Koaxialkabel kann man die Impedanz wählen, 50 Ohm Kabel, kennen Sie vielleicht. Und zwar ist das ein gewisses Verhältnis zwischen Innen- und Außendurchmesser, das kann man berechnen, wie das sein muss. Und das ist halt gerade diese Formel hier. Hier, das ist die Impedanz des Vakuums, wenn es denn Vakuum ist, wenn es Material ist, dann gibt es hier noch ein μ und ein Epsilon von dem Material. Also wenn das wie hier ein luftgefülltes oder vakuumgefülltes Koaxialkabel ist, also dann kommt der 37 Ohm raus, was sich eben gerade durch diese beiden Naturkonstanten berechnen lässt. Okay, und in die Gesamt muss man dann damit ausrechnen. Okay, wenn man nicht genau trifft, dann, also hier hinten zum Beispiel, dann wird elektrische Leistung wieder reflektiert. Da kann man sich einen Reflexionskoeffizienten definieren, der eben jetzt sich auf Spannungen bezieht. Rho heißt er üblicherweise, also das, der vergleicht, was fließt rein zu der Stoßstelle und was fließt wieder zurück. Und das kann man ausdrücken in diesen Impedanzsprüngen, in dieser Art und Weise. Okay, will ich jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, man kann natürlich die extremen Fälle machen. Also ein Kurzschluss, da wird das dann um die Phase gedreht, oder man kann es offen machen, also auf Ground legen, dann wird einfach die Welle so wieder reflektiert. Das ist wie im akustischen Fall auch. Ne? Impedanz, Fehlanpassung. Also zum Beispiel, wenn ich aus Wasser spreche oder gegen die Wand oder sowas, da habe ich auch eine Fehlanpassung. Also das, gegen die Wand wird die Schallwelle nicht weiter transferiert, sondern die wird reflektiert. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Okay. Ich habe leider nur diesen Faraday-Cup, der auch so aufgebaut ist. Hier vorne ist hier dieses entsprechende Gitter, das sitzt da vorne drauf. Und einen recht großen Stempel, eben von, was weiß ich, 1,5–2 cm Durchmesser, das ist der hier. Und hier diese Führung mit den 50 Ohm, wo das einigermaßen passt. Der ist nicht so wirklich gut geeignet für Messungen. Man sollte den lieber hier so klein machen. Und ich weise noch mal darauf hin, eine SMA-Buchse, das ist jetzt ein anderer, gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, so groß ist eine SMA-Buchse, das ist hier, damit Sie da eine Größenvorstellung haben, wie groß dieses Objekt hier ist. Also ich meine, hier steht ja auch was, 4 cm. Aber dieses Loch hier ist klein, das da. Oh. Also nicht so groß wie das. Das macht mehr Sinn, das so zu messen. Okay, gut. Ich will noch zu einem zweiten Gerät kommen, mit dem man das auch messen kann und was auch recht viel benutzt wird, um Teilchenverteilungen zu messen. Wie kann man denn zum Beispiel Teilchenverteilungen messen? Da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Wir hatten zum Beispiel bei der Profilmessung hatten wir ein sogenanntes SEM-Grid, so hatte ich das genannt. Wird auch manchmal Profilgitter genannt. Das funktionierte ja so, die Teilchen fliegen auf Gitterdrähte und lösen Sekundärelektronen aus und die Sekundärelektronen fliegen weg. Zur Profilmessung misst man dann den Strom, also wie viele Sekundärelektronen fliegen weg. Man kann aber auch was anderes mit den Sekundärelektronen machen. Nämlich, man kann diesen Draht, jetzt hält man nur einen Draht rein, den kann man auf eine Hochspannung legen, typischerweise 10 kV. Das heißt, die Sekundärelektronen, die werden mit 10 kV beschleunigt, und zwar auf den Strahlrohrrand, der geerdet ist. Jetzt mache ich den Strahlrohrrand ein kleines Loch, sagen wir mal typischerweise 1 mm, und da kommen jetzt sozusagen, oder nicht sozusagen, da kommen Elektronen raus, auch einigermaßen kollimiert, die kommen von einem kleinen Ort, durch eine kleine Blende, und fliegen hier entlang, haben eine ordentliche Geschwindigkeit, 10 kV, kinetische Energie. Ich weiß gar nicht, was das in Lichtgeschwindigkeit ist, also was, ein paar Prozent sicherlich. 10 Kiloelektronenvolt.
Ja, und ist dann noch die Masse?
Das ist 511 kV. Ja. Gut, müsste jetzt mal gerade einer eintippen, wenn er will. Aber ist ja auch egal, hätte ich mal hinschreiben sollen. Okay. Hier kommen zeitlich gesehen Elektronen raus, die die Teilchenankunft von den Teilchen, die auf den Draht fliegen, repräsentieren. Jetzt muss ich die noch geschickt darstellen. Und das macht man am besten, nicht indem man die Ankunftszeit wirklich misst, könnte man auch machen, aber es gibt einen besseren, es gibt einen anderen Trick. Und das ist gar kein Trick, das kennen Sie alle, das ist das, was man im Analogoszilloskop macht. da kommt auch was in meinem Analogoszilloskop, da kommt auch zeitlich was hintereinander und sie schauen sich das örtlich an. Das heißt, sie machen eine Transformation von Zeit in Ort, indem sie beim Analogoszilloskop den Teilchenstrahl ablenken oder sie erzeugen welche, aber im Prinzip lenken sie das ab und schauen sich das auf dem Bildschirm an. Und genau das macht man hier. Man nimmt einen Ablenker und schießt das sozusagen, die Anfangsteilchen, die werden hierhin abgelenkt und die Endteilchen hierhin und dann kann man sich hier die entsprechende Teilchenverteilung anschauen. Und damit kann man, wenn man das alles richtig macht, auch sehr schöne Ortsauflösungen reinkriegen, Zeitauflösung, nämlich kleiner 10 Pikosekunden. Ich weise nochmal darauf hin, die Lichtgeschwindigkeit ist 30 cm pro Nanosekunde, 10 Pikosekunden entspricht also für Licht 3 mm. Genau. Also das ist schon, nur damit Sie wissen, damit man mal so eine Vorstellung hat, was sind überhaupt 10 Pikosekunden, also viel ist das nicht. Was man eigentlich misst, man misst in Phasen zu der Beschleunigungsfrequenz. Also die wirkliche Auflösung liegt im Bereich von 1 Grad Beschleunigungsfrequenz. In der Tat, je nachdem, wenn die Beschleunigungsfrequenz hoch ist, dann ist diese Zahl etwas besser, wenn sie niedrig ist, ist sie etwas schlechter in Pikosekunden. Okay. Ja, sehr gute Frage. Die Elektronen sehen ein elektrisches Feld. Das ist erstmal das von dem Draht verglichen mit der Wand. Also die Geometrie ist so, das ist mein Rohr. Ich schiebe so ein Draht rein und schaue mir dann die Teilchen in diese Richtung an. Das heißt, ich habe erstmal ein Feld, was in diese Richtung zeigt von dem Draht. Aber wenn der Strahl sehr intensiv ist, dann haben die auch noch ein elektrisches Feld, also diese Ladungen. Und in der Tat wird das dadurch deformiert. Für typische Zahlen ist die Deformation noch, sagen wir mal, halbwegs akzeptabel. Trägt aber schon bei. Also für typische, ich habe jetzt nicht vorbereitet, da gibt es viele Rechnungen dafür und Abschätzungen. Sagen wir mal, es geht gerade so. Für intensive Strahlen, also da reden wir jetzt von 100 mA mittleren Strom. Das sind so die Parameter im CERN, Protonen-LINAC zum Beispiel. Okay. Gut, das ganze Gerät sieht so aus. Hier ist ein Flansch. Da fliegt der Strahl durch. In Strahlrichtung ist das etwa so lang. 30, 40 Zentimeter. Man sieht es ein bisschen schlecht, aber ich habe kein schöneres Bild. Hier bekommt der Draht. Der wird da reingemacht. Der ist auf so einer Gabel. Den sieht man hier. Da wird der Draht gespannt. Die Ionen fliegen also in diese Richtung und hier ist dieser Ablenker, der die transversal ablenkt. Dann braucht man noch ein bisschen Drift und einen Elektronendetektor. Und dann kann man Bilder wie dieses sehen. Das ist nicht so gemessen, aber sei mal dahingestellt, das hätte man so messen können. Also hier, das ist relativ langsamer Strahl, 120 kV. Hier sieht man dann die Bunchform entsprechend. Hier sieht man auch wieder, das ist häufig nicht gaussförmig, wenn man was falsch macht. Dann kann das auch schon mal ziemlich zerhackt aussehen. Das ist Filamentierung im longitudinalen Phasenraum, also nur für die was damit anfangen können. Also es ist kein Zufall, das sind diese schönen Spiralarme, die dann zu sowas führen können. Okay, gut, also das wird wirklich eigentlich häufig benutzt, ist allerdings relativ teuer und aufwendig. Okay, gut. Ich möchte in der verbleibenden 20 Minuten, oder noch Fragen dazu? Ein bisschen was, ein bisschen auch was Modernes erzählen oder so halb Modernes. Und zwar Bunchlängenmessung in Synchrotronstrahlungsquellen. Also jetzt sind wir wieder bei Elektronenstrahlen. Die erste Mal, also typischerweise, müssen mit 500 MHz beschleunigt werden oder bei den Fourth Generation Light Sources, also bei den LINAC, etwa bei einem Gigahertz. Okay, aber bleiben wir erstmal, das ist auch eine Folie, die ich Ihnen schon mehrfach gezeigt habe, bei der dritten Generation Synchrotron Light Sources, das sind die, wo die Teilchen hier im Kreise rumfliegen und wo es viele, viele Benutzer gibt, die sich hier so kreisförmig, tangential dazu ausrichten und eigentlich jedes größere europäische Land zum Beispiel hat so eine nationale Synchrotron-Strahlungsquelle. Also in Deutschland gibt es die in Hamburg, in Berlin und in Karlsruhe. Gut. Hier wollen wir auch die Bandschlängen messen. Und ich sage nachher auch oder zeige ein paar Bilder, warum er das macht und wie lang die typischerweise sind. Ich will aber danach in dem zweiten Teil noch sagen, über diese sogenannten Force Generation Light Sources, eben die, die dafür gebaut sind, sehr kurze Lichtpulse zu machen und auch nur wenige Benutzer haben, wenn man so will. Ne? Also hier hinten dran kann nur einer den Lichtstrahl nutzen, während man hier eben sehr viele hat. Okay, davon gibt es auch nicht so viele, also in Deutschland gibt es nur ein solches Projekt, nämlich in Hamburg. Es gibt ein paar kleinere, die Free Electron Laser herstellen wollen, aber die wirklich für die Benutzer eben nur der eine und die sind auch dann eben entsprechend teuer. Gut, und eben moderne Entwicklung. Wie kann man kurze Zeiten messen? Es gibt, das will ich Ihnen erzählen, ein Gerät, das nennt sich Streak-Kamera und das kann man hiervon benutzen. Also erstmal muss man wissen, die Bandschlänge, die liegt im Bereich von, auch bei den Synchrotron Light Sources, von weniger als 100 Pikosekunden. Okay, wenn man das jetzt elektronisch nachweisen müsste, dann müsste man sehr hoch in der Frequenz gehen. Also wenn ich mit dem Pickup das machen würde, dann muss ich ja schon sehr breitbandig dran gehen und das wird immer schwieriger und schwieriger und das ist nicht wirklich gut gedacht, sondern man möchte in die Größenordnung Pikosekunden, Zeitauflösung, das würde Terahertz, nee, was kommt nach Giga, kommt da Tera? Also 1000 Gigahertz Bandbreite, das ist elektronisch gar nicht machbar. Okay, was kann man denn Schönes ausnutzen bei den Synchrotron Light Sources? Auch das hatten wir an sich schon mal, nämlich dass die Synchrotron Licht emittieren. Und das kann ich mir natürlich zeitlich anschauen. Und dafür gibt es eine Streak-Kamera, hier erst nochmal ein bisschen schematisch dargestellt. Hier kommt mein Elektronenstrahl, den muss ich in einen Lichtstrahl umwandeln. Der wird durch die Synchrotronstrahlung in einen Lichtstrahl umgewandelt, fliegt auf eine Photokathode, erzeugt Elektroden und die Elektroden lenke ich wieder ab, schaue sie mir auf einem Phosphor hinten an, auf einem Leuchtmaterial und dann habe ich wieder meine Zeitinformation in eine Ortsinformation umgewandelt, also hier dargestellt. Hier kommen die Elektronen, das will ich wissen. Licht, Elektronen, Umlenkung und dann wieder Licht, wenn Sie so wollen, in diesen Streak-Kameras. Hier ist nochmal ein bisschen anderen Art und Weise diese Funktionalität dargestellt. Das ist das Synchrotron. Hier kommt Licht raus, das wird erstmal kollimiert, fokussiert, kollimiert, damit das nur von einem kleinen Ort kommt, fliegt auf eine Photokathode, das sind dieselben, die auch in Photomultipliern drin sind, erzeugen Photoelektronen und man lenkt das jetzt hier entsprechend ab. Hier kann das, da gibt es normalerweise eine schnelle Richtung und dann hat man noch eine andere Richtung frei, wenn man so will. Da kann man das dann auch langsam ablenken. Okay, man hat hier nur wenige Elektronen, die fliegen auf ein Multichannel-Plate, das hatte ich Ihnen auch schon mal mitgebracht, das war dieses Glas. Diese Glasplatte zum Elektronenverstärken, wo man so durchgucken konnte. Da werden wird aus einem Elektron viele gemacht. Das fliegt ja auf den Phosphor und dann sehe ich hier das Abbild meines Strahles und kann mir das mit einer CCD-Kamera oder überhaupt mit einer Kamera relativ langsam anschauen. Also da brauche ich keine große Zeitauflösung mehr. Wie sieht erstmal so eine Streak-Kamera aus? Die kauft man. Also die ist selber, sagen wir mal, so groß, kostet 100.000 Euro. Und besteht eben im Wesentlichen aus so einem Glasrohr mit der Photokathode, mit den Ablenkplatten und der Fokussierung und hinten die Darstellung auf dem Multichannel-Plate, was man sich dann eben mit der Kamera anschaut. Diese Ablenkung soll relativ schnell passieren. Pikosekunde war so die Auflösung, also da muss man schon mit 100 Gigahertz oder sowas ablenken, also das macht die Sache auch sehr teuer, um diese guten Zeitauflösungen zu erhalten. Was man kaufen kann, ist eben eine Zeitauflösung, sagen wir mal, im Pikosekundenbereich. So sieht das aus, wie man das dann aufbaut. Das ist die Streak-Kamera selber. Die muss man, wenn man es geschickt macht, auf einen optischen Tisch stellen. Hier kommt das Licht von dem Synchrotron, das befindet sich sozusagen hier hinten dran und wird dann hier entsprechend angeschaut. Und man muss da schon die ordentliche Optik machen, damit das auch funktioniert. Okay, das ist ein Bild davon, wie man das ausschaut, also in dieser Richtung ist jetzt die schnelle Ablenkung. Hier ist jetzt die Achse 360 Pikosekunden ein Bild. Und dann kann man das noch langsam machen. Das sieht man hier. Da sieht man jetzt sozusagen das Abbild jedes einzelnen Bunches. Also das sind die Bunche. Und das ist, wie die aussehen in der Zeit. Und dann kann man hier jetzt für alle gemittelt, das ist die Projektion dieses Bildes in diese Richtung. Und da sieht man dann eben entsprechend die Bunchlänge. Und was hier rauskommt, sind 30 Pikosekunden an Bunchlänge. Also ein typischer Wert. Okay, nochmal ein bisschen hier das Bild. Als das neu war oder als die Synchrotron-Schalen aus Köln die ersten so gebaut wurden, so vor 20 Jahren etwa, da gibt es eben dieses nette Bild, wo hier auch was zeitlich ankommt und man letztlich was in einen Ort irgendwie umlenkt. Okay, das ist eine Messung, die ist noch keine 20 Jahre alt, aber bei der Inbetriebnahme eines solchen Synchrotron-Strahlungsquelle in Frankreich, bei Paris ist das, hier dargestellt, was man haben will. Hier die Bandschlänge als Funktion von dem Strom und was letztlich der Benutzer wählen kann, der kann entweder kurze Bunche haben oder viele Photonen. Nämlich, wenn er hier auf so einer Kurve ist, ist jetzt für eine Beschleunigungsspannung, die man hier hat, um die Bunche zusammenzuhalten. Das wird dann häufiger mal variiert. Das ist also auch eine wichtige Messung, einfach was der Benutzer haben will. Natürlich kann man auch mehr Leistung einspeisen, wie hier. Dann kann man den Bunch besser zusammenhalten, letztlich. Okay, aber da muss der Benutzer eigentlich wählen, was er denn gerne hätte und wird dann auch eingestellt. Es gibt noch ein paar schönere Bilder, wenn man falsch injiziert. Auch wieder so ein Bild von so einer Strikamera. In diesem Fall ist das hier jetzt die Achse, wo die Bunchlänge dargestellt ist. Und hier ist es einigermaßen richtig injiziert. Die Bunche folgen immerhin einigermaßen dasselbe. Auf der anderen Seite, wenn man falsch injiziert, machen die kohärente Synchrotron-Oszillationen alle Teilchen, werden sozusagen mal zu schnell beschleunigt oder zu viel und dann mal wieder zu wenig. Und dann eiert das so hin und her und das will natürlich der Benutzer auch nicht haben. Also auch dafür kann man diese Strikkameras schön einsetzen. Okay, gut, also auch für stabile Strahlen zu erzeugen. Gut, kommen wir zu dem zweiten Typ vom Beschleuniger. Bei diesen Linearbeschleunigern. Erstmal machen die, haben die, sagen wir mal, nicht so viele Bunche. Man macht ja hier die Elektronen mit einem starken Laser. Von einer Fotokathode erzeugt man Elektronen und den pulst man irgendwie. Auch das Bild hatte ich beim letzten Mal schon mal gezeigt. Das ist die Zeitstruktur, wie sie vorgesehen ist für das große Projekt in Hamburg, XCEL, was gerade im Bau ist. Das ist die Testanlage dazu. Okay, also man kriegt nur gewisse Teile. Man hat eben nur alle 10 mal die Sekunde einen Puls. Man hat einen gewissen Abstand von Bunchen, von in diesem Fall 222 Nanosekunden beschleunigt. Das ist aber mehr als die Beschleunigungsfrequenz. Die liegt beim Gigahertz. Das Inverse davon ist etwa eine Nanosekunde oder etwas weniger. Mit diesen ionenoptischen Elementen macht man die Bunche kürzer. Das ist letztlich sowas, dass langsamere Teilchen weniger stark abgelenkt werden und damit einen kürzeren Weg zu durchlaufen haben und damit die schnelleren Teilchen auch wieder einholen können, also einfach weil es kürzer ist. Das nennt man einen Bunchkompressor. Und damit wird dann sozusagen hier ein Bunchfokus gemacht, damit da der Puls sehr kurz ist und das ist, was die Leute erwarten. Also man sieht hier Bunchlängen im Bereich von weniger als einer Pikosekunde. Und die wird man sicherlich schon mal deshalb nicht mit einer Strikkamera messen können, weil ich ja gesagt habe, so die Auflösung, die liegt so im Bereich von einer Pikosekunde. Okay, da muss man dann also irgendwas anderes machen. Und das sind wirklich neueste Entwicklungen, die eben angestoßen wurden, als diese Anlagen auch gebaut wurden, also so vor gut 10 Jahren. Und da will ich ein bisschen was dazu erzählen. Das sind wirklich komplizierte Installationen, also es ist nur das Prinzip, will ich kurz darlegen, wie man so kurze Zeiten messen kann. Okay, was entwickelt wurde in der Quantenoptik auch in den letzten 20 Jahren, das sind so Kurzpulslaser, die also sehr kurze Lichtpulse machen können. Die nennt man dann Femtosekundenlaser, wobei das jetzt nicht unbedingt eine Femtosekunde ist, sondern vielleicht 10 Femtosekunden. Okay, man hat also erstmal einen kurzen Lichtpuls und dieser Lichtpuls sollte mal sehr viel kürzer sein als der Strahlpuls. Okay, jetzt kann man sozusagen diesen Lichtpuls, die Information will man nutzen, um was zu lernen über den Ionenstrahl. Okay, was macht der Elektronenstrahl, nicht der Ionenstrahl, sondern der Elektronenstrahl? Der hat ein starkes elektrisches Feld, das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Die sind sehr relativistisch, das heißt, das ist sehr Lorentz-kontrahiert, also rein transversal. Das heißt, das, was da an der Wand, sozusagen der Wandstrom, repräsentiert wirklich die Teilchenverteilung, weil es so stark Lorentz-kontrahiert ist. Okay, also muss ich irgendwie meine Information, elektrisches Feld hier, irgendwie auf den Laser übertragen, auf diesen Laserstrahl. Und was kann man machen? Es gibt doppelbrechende Kristalle und ein doppelbrechendes Kristall ist, da verändert sich die Polarisationsrichtung, wenn man ein elektrisches Feld anlegt. Das kennen Sie vielleicht, elektrooptischer Modulator wäre sowas, wo das auch benutzt wird. Okay, also ich habe dieses starke elektrische Feld, habe einen doppelbrechenden Kristall, also diese zum Beispiel, und gehe jetzt mit meinem Laserstrahl, der wird hier polarisiert. Und hinten dran noch einmal polarisiert, also sozusagen es wird dann gedreht, je nachdem wie stark das elektrische Feld ist. Und je nachdem kommt dann mehr oder weniger Licht da hinten raus, also wird geschluckt an dem Polarisationsfilter. Dann muss ich meinen Laserstrahl verändern, also zeitlich ein bisschen durchschieben, ist wieder so ein Scan-Verfahren. Und sozusagen mit frischen Elektronen das dann wieder messen und kann dann sozusagen auch das hier dann langsam digitalisieren, also weil ich kenne ja meine Pulslänge und mein Delay hier, also hier ist letztlich auf der Achse aufgetragen, wenn man so will, das Delay, was ich hier eingestellt habe. Und diese Delays macht man, indem man Spiegel hin und her fährt, also indem man die optische Weglänge etwas verändert. Okay, gut, hier nochmal ein bisschen kompliziert, das kann man aber auch im Prinzip nachschauen, will das nicht alles jetzt im Einzelnen da diskutieren, was Doppelbrechung ist, aber eben man kommt mit einem polarisierten Strahl rein durch das elektrische Feld, in diesem Kristall wird die Polarisationsebene gedreht, das ist auch ein schneller Prozess und hinten kommt das dann in einer anderen polarisierten Richtung wieder raus. Okay, was ich Ihnen lieber zeigen will, wie das im Prinzip sozusagen realisiert ist, also ich habe hier meinen Laser, hier meinen optischen Weglängenänderung, dann wird der Laser hier eingekoppelt, am Rand vom Strahlrohr sitzt dieser doppelbrechende Kristall. Okay, das Licht wird hier mit Spiegeln hier wieder rausreflektiert, hier mit einer die Polarisation, die natürlich mit der jetzt gerade gedreht ist, der steht fest und hier wird dann mit der Fotodiode Schuss für Schuss die transmittierte Lichtintensität gemessen. Das kann ich ja noch ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen geschickter machen. Okay, hier so ein Beispiel von einem schon etwas älteren Papier, wo das eben zum ersten Mal gemacht wurde. Also das ist hier so eine Zeitschrift, die wirklich nur neue Sachen publiziert. Und das ist ja jetzt gut 13 Jahre alt. Hier sieht man, wie so ein Bunch aussieht. Also der ist nun denn erst recht nicht schön gaussförmig, aber was man sieht, dass der sehr kurz ist, also hier eine Breite von weniger als 2 Pikosekunden. Wie gesagt, das ist schon sehr kurz, wenn Sie das mal in Millimetern ausrechnen. Das hatten wir ja schon eben gemacht. Okay, es ist nicht genau dieselbe Realisierung, die ich Ihnen eben gezeigt habe, aber bei dem einen sieht man das bessere Schemabild, bei dem anderen das bessere Foto. Hier vorne sitzt der Kristall, also hier ist das Strahlrohr, das ist ein Flansch. Hier vorne sitzt der Kristall, der das sieht, der ist natürlich auch entsprechend dünn. Hier wird so der Lichtstrahl entsprechend auf einer optischen Bank geführt und detektiert. Eingekoppelt kommt er dann aus einer Lichtfaser. Okay, also so kann man das auch mittlerweile einigermaßen kompakt bauen. Okay, hier nochmal dargestellt dieses Scan-Verfahren. Also der Laserpuls wird über den den Strahl gescannt und hier nochmal so dargestellt typische Pulslängen von den Elektronenstrahlen, also weniger als Pikosekunden. Okay, gut. Einmal noch eins noch. Das wollte ich eigentlich überspringen. Na, pardon. Man kann auch noch was anderes machen, das wird auch gemacht. Statt Licht zu detektieren, kann ich natürlich auch den Ionenstrahl seitlich ablenken. Also ich kann ja auch eine Kavität machen und sozusagen die vorderen Teilchen nach links ablenken und die langsameren Teilchen nach rechts. Das ist das, was wir vorhin mit den Elektronen hatten. Kann ich auch mit dem Strahl selber machen im Prinzip. Okay, und auch das wird wirklich gemacht, weil da kommt man noch zu noch besseren Auflösungen. Man muss also eine Kavität haben, die dazu führt, dass der Strahl transversal abgelenkt wird und dann hier sozusagen das aufgefächerte Bild dieses Strahles gemacht. Das ist hier dargestellt. Hier ist der Strahl, wenn diese Kavität aus ist, dann ist er halt fokussiert auf diesem Target hier. Und wenn man die jetzt anstellt, dann wird er entsprechend aufgeweitet. Wenn man das jetzt richtig eicht, muss man natürlich die Spannung hier wissen, kann man das dann auch in Zeiten angeben. Okay, das ist so eine Realisierung von so einem Force Generation Light Source. Hier ist diese Ablenkkavität. Dann brauchen wir noch eine gewisse Drift und dann sitzt hier hinten das Leuchttarget hier, glaube ich. Und man kann damit eben sehr, sehr schön messen, also Bandschlängen kleiner als Pikosekunden. Das ist dann sozusagen ein Strahldiagnosegerät, was dann richtig teuer ist. Also das kostet dann schon 1 Million. Also das muss man sich dann schon überlegen. Das baut man nicht an mehreren Stellen ein, sondern nur vor dem Target oder wenn man das in Betrieb nehmen will. Okay, gut. Dann komme ich zu der Zusammenfassung von dem, was ich heute erzählt habe. Nochmal, die Entsprechungen hatte ich ja diskutiert, also Bandschlänge entspricht dem transversalen Profil, Energieunterschied entspricht dem transversalen Winkel und was man noch braucht, dass es richtig zum richtigen Zeitpunkt beschleunigt wird. Transversal, dass es durch die Mitte vom Strahlrohr läuft. Okay, ich hatte verschiedene sozusagen Geräte diskutiert. Einmal, wenn man das elektrische Feld misst über Pickups, damit kann man erstmal die mittlere Energie messen oder die Position zu der RF. Das geht eigentlich immer ganz gut. Man kann die longitudinale Emittanz messen, wenn dann wirklich die Teilchenverteilung rauskommt. Bei einem Synchrotron ist das häufig der Fall. Und dann kann man schöne Mathematik betreiben. Also auch ein bisschen was Modernes. Okay, dafür muss der Bunch aber sehr viel länger sein als der Pickup. Das ist eine Bedingung, was nicht immer der Fall ist und eben in einem Protonenbeschleuniger nicht der Fall ist. Okay, bei einem Protonenbeschleuniger kann man zum Beispiel die Bunchlänge messen, indem man sich Sekundärelektronen anschaut, das waren die von dem Draht. Und die dann entsprechend abgelenkt werden. Ich sage nochmal, der Grund ist, dass das elektrische Feld auch gar nicht die Teilchenverteilung repräsentiert für nicht-relativistische Teilchen. Für Elektronen, die hinreichend schnell sind, die emittieren Licht. Dieses Licht kann ich mir anschauen, entweder mit Industriekamera. Das wird eine Standardinstallation für diese Third Generation Light Sources. Das ist gut für Bandschlängen kleiner als Nanosekunden, okay, und die Auflösung liegt so im Pikosekundenbereich. Okay, wenn ich genauer werden will, dann muss ich auch komplizierter werden. Also entweder nimmt man einen Laser, der verändert wird, einen Kurzpulslaser, oder man muss sogar den Strahl ablenken und da was von lernen. Und da kommt man gut in die paar 10 Femtosekunden Zeitauflösung hinein. Okay. Was war das zu dem Thema? Noch Fragen? Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja,